Grüezi miteinander, ganz herzlich willkommen und einen wunderschönen guten Morgen, meine sehr verehrten Damen und Herren, liebe Freunde, vor allem in Deutschland und in Österreich, aber selbstverständlich auch im Fürstentum Liechtenstein und in allen anderen Ländern, in denen Sie uns zuschauen. Ich begrüße Sie zur weltexklusiven Vorschau auf die neue E-Paper-Ausgabe der Weltwoche vom Samstag, dem 29. März 2025. Das ist unsere Ausgabe für Deutschland mit einem stärker international ausgerichteten Journalismus. Und diesmal gehen wir mit einer ganzen Reihe von interessanten Interviews und vielfältigen Recherchen an den Start. Herbert Kickl, ich habe ihn getroffen diese Woche in Wien, vermutlich eines seiner ersten großen Interviews nach dem Scheitern der Koalitionsverhandlungen. Wir haben eine Standortbestimmung zur Lage gemacht und ich bin schwerstens beeindruckt durch die Klarsicht und die Formulierungskraft dieses Politikers, der sich übrigens sehr differenziert ausdrückt und zu vielen Themen Interessantes zu sagen hat. Das, was wir da im Titel herausgepickt haben, Europas Aufrüstung ist eine Katastrophe, sagt Herbert Kickl, der FPÖ-Parteichef und eigentliche wahre Kanzler, wenn es denn da auch mit rechten Dingen zugegangen wäre. Vielleicht hat er zu hoch gepokert, vielleicht war er zu unnachgiebig, zu wenig kompromissfreudig. Ich habe ihn natürlich auch darauf angesprochen, hätte er der ÖVP da stärker entgegenkommen müssen. Kickl wehrt kategorisch ab und verneint auch den Wehmutfaktor da, die nostalgische Komponente im Rückblick auf diese gescheiterten Verhandlungen, wiewohl es doch eine historische Chance für ihn gewesen wäre. Europas Aufrüstung ist eine Katastrophe, das ist sein Kommentar, allerdings kein Argument gegen die Aufrüstung der Verteidigung, dass eine Armee, ein Land, die Landesverteidigung, dass das stark sein muss, das ist unbestritten, aber die Motivation jetzt, die ganze politische Grundlage dieser Aufrüstungsorgie, das zerpflückt da der Herbert Kickl im großen Interview. Dann haben wir ein Gespräch mit dem US-Gesandten Steve Witkoff, der ja im Namen der Trump-Regierung jetzt mit Putin gesprochen hat, dem russischen Präsidenten, und sehr interessant aus seiner Sicht die Erkenntnisse schildert, auch wie er Putin in diesen Gesprächen erlebt hat. Und er sagt unter anderem, Putin sei kein schlechter Kerl, er sei super smart und man könne mit ihm auch verlässliche Deals abschließen. Das hat übrigens auch der Herbert Kickl aus seiner Sicht, obwohl er Putin nicht kennt, bestätigt, hat gesagt, auf die russische Seite habe man sich eigentlich immer verlassen können, auch im Kalten Krieg, was Energielieferungen angeht und so weiter. Natürlich sind das machtbewusste Staaten, selbstverständlich klebt da auch Blut an den Händen der jeweiligen Staatsführungen. Es gibt viele Killer da draußen und das Gefährliche, das Problematische ist natürlich diese Selbstgerechtigkeit, diese Selbstherrlichkeit. Man tut so, als seien da nur jetzt im Moment die Russen die Bösen. Das sind natürlich Kindergartentheorien der internationalen Politik. Also Steve Witkoff im großen Gespräch, auch das hoch faszinierend und horizonterweiternd, was Sie da lesen können. Dann habe ich noch getroffen, auch in der letzten Woche, einen anderen belagerten und umstrittenen Exponenten der Weltpolitik, der Europapolitik, und zwar den serbischen Präsidenten Aleksandar Vučić, der ja sehr viel gemacht hat für sein Land, aber trotzdem der große Prügelknabe unserer Medien ist. Und jetzt gibt es da einen Aufstand, vor allem von Studenten, was ich ja an sich sehr fragwürdig finde, habe ich gestern in meinem Daily ausführlich dargelegt. Studenten haben ja noch gar keinen Leistungsausweis, sind also gar nicht befugt, aufgrund ihrer fremdfinanzierten Existenz, da solche Demonstrationsumzüge in diesem Umfang zu veranstalten. Ich glaube auch, dass in Serbien die stille Mehrheit, die Leute, die täglich arbeiten müssen, dass die allmählich die Nase voll haben von dieser Gesellschaftsblockade. Und es ist ja interessant, wenn Sie bei uns in den Zeitungen lesen, dann wird der serbische Präsident Vucic dargestellt, als dieser Autokrat, als dieser Diktator. Aber ich muss Ihnen sagen, die setzen ja gar keine richtige Polizei ein gegen diese Demonstrationen. Die können da Brücken sperren, die können den Verkehr unterbrechen. Da gibt es keinerlei Übergriffe. Und die Behauptung, die auch in deutschen Zeitungen kolportiert wurde, die serbische Polizei würde da akustische Waffen einsetzen, das ist ja dementiert. Und das bezeichnet Präsident Vucic im Gespräch mit mir auch als eine brutale Lüge. Also Sie haben auch hier einmal die andere Seite, die andere Sicht, die audiatur et altera pars in dubio pro reo gewissermaßen, das alte rechtsstaatliche Prinzip. Ja, das machen wir hier noch, richtiggehend altmodisch. Wir halten den Rechtsstaat hoch, man darf eben auch den Angeschuldigten mal hören. Er soll mal, der Angeklagte soll da sich mal selber zu Wort melden. Sie müssten mich töten, sagt Alexander Vucic. Er bezeichnet die Proteste als versuchten Staatsstreich. Er werde dem Druck der Straße niemals weichen. Und man ist entsetzt in Serbien darüber, wie die Europäische Union das Ganze auch noch anheizt, weil eben der Vucic natürlich auch zu den Politikern gehört, die eben nicht nur nach der Pfeife oder eben nicht nach der Pfeife von Brüssel tanzen, sondern gerade auch in der Geopolitik eine Balance zu halten versucht zwischen der alten Freundschaft und Verbundenheit mit Russland. Man hat die Sanktionen nicht übernommen. Auf der anderen Seite möchte Serbien ja der Europäischen Union beitreten. Drittens hat das Land große wirtschaftliche Entwicklungen durchgemacht, muss aber auch noch mehr machen. Ich meine, es ist ja im Grunde eine riesige Tragödie, dass dieses Jugoslawien damals auseinandergefallen ist. Die Einzelstaaten waren ja viel besser dran, als das Ganze noch zusammengehört hat, und die Serben sind speziell ungerecht behandelt worden. Man muss das einfach sagen, bei allen Verfehlungen, die es auch seitens der serbischen Staatsführung gegeben hat, aber die Bombardierung am 24. März 1999, 78 Tage dann durch die NATO, das ist auch ein Kriegsverbrechen, das man damals gemacht hat, völkerrechtswidrig, eine Intervention mit falschen Begründungen. Man hat gesagt, im Kosovo finde eine Art Völkermord statt. Das ist absolut falsch gewesen. Das hat überhaupt nicht gestimmt. Und es ist ja eine makabre Ironie der Geschichte, dass die Russen exakt eins zu eins die gleiche Begründung wie die NATO verwendet haben, um ihre Intervention in der Ukraine zu begründen und zu rechtfertigen. Die spiegelbildliche Argumentationsvariante, sozusagen der Fluch des Jugoslawienkriegs, der Serbien-Bombardierung, der schlägt nun zurück auf den Westen gewissermaßen. Und auch interessant damals, vielleicht können Sie sich erinnern, ist ja auch die chinesische Botschaft mit 3 Tomahawk-Raketen beschossen worden. Das war kein Unfall, meine Damen und Herren. Solche Mittelstreckenflugkörper, die finden nicht einfach per Zufall, landen die in einer Botschaft. Nein, man hat den Chinesen natürlich damals auch eine Ohrfeige, eine Klatsche verpassen wollen, weil sie eben die Serben logistisch unterstützt haben. Mobilmachung gegen Freiheit und Demokratie. Union und SPD wollen freier Rede und freier Wahl den Krieg erklären. Hans-Georg Maaßen und Alexander Wendt. Das sind schicksalsschwere Vorgänge. Deutschland ist im Begriff, sich selber zu zerstören, auch die Demokratie abzuschaffen. Das hat der amerikanische Vizepräsident im Zuge seiner Grönlandreise jetzt auch verlauten lassen. Diese Schlagzeilen sind ruchbar geworden, und er hat recht. Und Sie sehen es natürlich jetzt auch an diesen Bestrebungen, ich glaube Punkt 130 in diesen Koalitionsvereinbarungen zwischen der SPD und der Union, wobei die SPD hier am Steuerknüppel sitzt und die Bürgerlichen werden am Nasenring durch die Manege geführt. Die Bürgerlichen in Anführungszeichen, Friedrich Merz, der sich ja bis zur Unkenntlichkeit, bis zur Ununterscheidbarkeit da den Grünen und den Roten anzupassen bereit ist, die Linken geben den Ton an, und es geht eben da Paragraph Abschnitt 130 in Richtung Beschneidung der Meinungsäußerungsfreiheit, Beschneidung der Freiheit. Der sogenannte Volksverhetzungsparagraph soll aufmunitioniert werden, und das sind sehr unheilvolle Entwicklungen, das sind nicht die politischen Tendenzen, die man vermutlich sich versprochen hat, als man eben eine Ampel abwählte, um mehr bürgerliche, freiheitliche, liberal-konservative Politik zu bekommen. Die AfD, nach wie vor hinter der Brandmauer, muss sich da jetzt nicht über mangelnden Zulauf beklagen. Durch diese Politik treibt man der AfD natürlich die Unterstützer zu. Zu Recht, weil auf die anderen Bürgerlichen, die sich als bürgerlich bezeichnen, offenbar kein Verlass ist. Dies die Weltwoche, dann natürlich auch die Medienkolumne von Kurt Zimmermann. Darauf möchte ich Sie auch noch aufmerksam machen. Er schreibt über die große Koalition in den Medienhäusern. Der Merkel-Journalismus kehrt zurück. Die bengalische Beleuchtung des Regierungsestablishments, also eine aus schweizerischer Perspektive kritische Sicht da des Medienbetriebs in der Bundesrepublik. Und Kurt Zimmermann ist einer der erfahrensten Schweizer Medienmanager, sehr erfolgreicher Chefredakteur gewesen, in seinen Anfangszeiten auch Jungjournalist bei der Weltwoche. Und seit vielen Jahren ist der Unternehmer bei uns als Medienkolumnist tätig, mit großem Erfolg. Er hat schon viele Preise gewonnen als Kolumnist, zu Recht, und er nimmt jetzt auch wöchentlich in den Blick die deutsche Medienszene, und allein aufgrund dieser Kolumne könnten Sie eigentlich die Weltwoche, das E-Paper für Deutschland, abonnieren. Schauen Sie mal auf unserer Website, schauen Sie im App Store nach, Weltwoche Deutschland, oder auf weltwoche.de, weltwoche.de, da haben Sie die Möglichkeit, attraktive Angebote in Anspruch zu nehmen. Ihr wöchentlich Kontrastprogramm zum Medien-Mainstream, unabhängig, kritisch, gut gelaunt und natürlich vertieft recherchiert mit vielen Hintergrundberichten, mit einem großen Kulturteil, einer abwechslungsreichen Themenmischung und eben immer auch abgezirkelt auf die andere Sicht. Aber Achtung, nicht die Bestätigung des Immergleichen. Wir betreiben da keinen Bestätigungsjournalismus, sondern es gibt auch eine Meinungsvielfalt. Nicht nur das, was ich denke und was ich hier vortrage, ist der Leitstern. Nein, es ist unser Anliegen, immer wieder auch die Debatte anzuregen, zu stimulieren, dass man eben selber diskutiert und nicht einfach nur auf einer Linie, auf einer ideologischen Schiene gleichsam betoniert, festgezurrt, immer gleich in die entsprechende Richtung sich bewegt. Das ist nicht der Ansatz der Weltwoche, sondern wir haben uns immer auch als eine Art hoffentlich inspirierende journalistische Wundertüte definiert, mit natürlich dem Gebot, die Intelligenz des Lesers niemals zu beleidigen. Und es darf auch nicht langweilig sein. Man muss auch ein Lesevergnügen haben. Wir haben auch Cartoons im Blatt, leichtere Stoffe, gesellschaftliche Themen, nicht nur die Hardcore-Politik. Aber dort ist natürlich der Starkstrom drin und darum muss man sich damit auch intensiv auseinandersetzen. Und dort sind natürlich auch die großen Kolbenklemmer, die ganze Verspannung da, die Verkrampfung, die engen Unterhosen, die Inquisitorengesichter und wie man das alles nennen will. Das gilt es natürlich immer wieder zurückzudrängen, damit hier die Frischluft, die des freien Denkens Einzug halten kann. Champagner fürs Hirn, das haben wir auch mal definiert vor vielen, vielen Jahren. Das muss die Wirkung sein. Sie sehen also hohe Ziele und ich danke Ihnen, wenn Sie da dabei sind und wenn Sie uns auch mit Ihren Anregungen die Arbeit erleichtern bzw. helfen, noch besser zu werden. Nun aber genug der Ankündigung. Ich wünsche Ihnen ein tolles Wochenende und eine hoffentlich inspirierende Lektüre mit der Weltwoche. Verabschiede mich fürs Erste, melde mich aber zurück. Und wir haben viele interessante Interviews in dieser Woche aufgeschaltet mit Douglas MacGregor, dem US-Colonel, mit Präsident Alexander Vučić, mit Herbert Kickl, mit dem Oberst Reisner aus Österreich, der da im Fernsehen auch seine strategischen Standortbestimmungen zum Ukraine-Krieg gemacht hat. Eine etwas andere Sichtweise als die des amerikanischen Colonels und. Auch meine Kollegen Roman Zeller und andere sind da laufend unterwegs. Urs Gehriger gerade aus Ankara, aus der Türkei zurück. Also auf allen Schauplätzen, an allen Brennpunkten sind wir für Sie da und immer mit offenem Visier und eben auch dem anderen Blick, der anderen Sicht, damit Sie die Meinungsvielfalt hier tatsächlich realisiert sehen können. Bis bald, eine schöne Zeit, viel Interessantes, die Welt ist interessant und es gibt viele Lichtblicke, die wir auch nicht zu verpassen versuchen. Alles Gute, bis bald, ich melde mich zurück.